Let's face it. Ich würde sagen, das ist das inoffizielle Wort 2026. Let's face it. Ja, let's face, danke Markus. Let's face das neue Jahr gemeinsam. Ja, scharf war da auch noch dabei. Also das wäre ein guter Live-Spam-Content. Ja, nur so nebenbei erwähnt. Falls du es nicht kennst, ja, wir nehmen uns gerne nicht so ernst in Life Church. Also wir nehmen Gott schon sehr ernst, aber wir miteinander nehmen uns nicht immer so ernst. Und es gibt so einen inoffiziellen Life Church-Kanal, der heißt Live Spam. Und das sind die besonderen tollen Inhalte. Und Eunice ist super beschäftigt, mein Mikrofon einzustellen. Lasst euch nicht so viel ablenken. Let's face it. Genau. Ein frohes neues Jahr wünsche ich uns allen. Wir haben schon das gebetet, was ich uns wünschen würde. Deswegen wiederhole ich das jetzt gar nicht mehr, okay? Und diese Deklaration ist sicher etwas, das wir vielleicht in den Gottesdiensten öfter verwenden werden, okay? So sei darauf eingestellt, das in den nächsten Wochen oder vielleicht auch Monaten immer wieder laut gemeinsam zu sprechen. Weil das, was wir aussprechen, bringt Leben. Unsere Zunge entscheidet über Leben und Tod. Also sie bringt jetzt niemanden physisch um. Aber vielleicht haben schon mal Menschen zu dir was Schlechtes gesagt und das hinterlässt was. Das sterben manchmal Sachen ab, wenn schlechte Dinge über uns ausgesprochen werden. Oder wie wir über uns selbst denken, das hat sowieso eine Megakraft. Deswegen ist es nicht so unwichtig, was wir beten, was wir sprechen. Und wir werden ja nicht nur einen Gebetstag in Villach haben, sondern Live Prayer Days vom 6.1. bis 17.1. Du findest online das Programm. Wir werden jeden Tag in der Früh beten. Online um 6 Uhr. Super praktisch. Was kann sich aus dem Bett rausrollen? Computer an. Und dann beten wir gemeinsam. Und am Abend haben wir dann auch noch Gebet hier vor Ort. Esther wird das danach sicher nochmal sagen. Das Thema des Jahres ist näher. Und weil ich weiß, dass der Gianni darüber nächste Woche spricht, mache ich das heute nicht. Ja, es tut mir leid, ich werde das heute nicht bringen. Aber ich glaube, dass die Predigt so eine gute Rutsche, ja, oder wie Angela sagen würde, eine Rutsche ist. manchmal denke ich, wie Angela spricht. Ist mir aufgefallen, dass ich auch so lustig an das Error so lustig mache. So, Angela ist krank zu Hause, liebe Grüße, wir vermissen dich. Und ich hoffe, die Message rutscht gut in dein Bett. Oh Gott, sind wir frech. Das muss ich jetzt wieder abdrehen. Und ich habe mir gedacht, mir geht es so, dass ich beim Jahreswechsel, ich verweile da echt gern lange in meinem Pyjama. Also lieber eigentlich noch einen Tag länger als weniger. Und ich habe mir gedacht, wir verweilen noch ein bisschen in der Weihnachtsgeschichte. Und wir haben ganz, ganz lange nicht über die Sterndeuter gepredigt oder von ihnen gehört. Und das mache ich heute mit euch. Ich muss sagen, ich glaube, das könnte eine meiner Lieblingsgeschichten werden in der Bibel. Und ich sage euch, warum. Weil sich da ein paar Leute am Weg gemacht haben, ohne dass sie alles verstanden haben, ohne dass sie alles wussten, ohne dass sie ein Wunder von Jesus gesehen haben, ohne dass sie eine Predigt von Jesus gehört haben, ohne dass sie Kreuz und Auferstehung gesehen haben. Sie haben einfach etwas gesehen und sich am Weg gemacht. Sie haben etwas gesehen und haben darauf reagiert. Und das finde ich super spannend. Und da möchte ich mit euch heute hineinschauen, was es mit diesen Sterndeutern auf sich hat und was können wir daraus für uns nehmen? Wie können wir auf das, was wir sehen, reagieren? Matthäus 2, 1 bis 12, das ist sozusagen die Lesung für heute. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Und in dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Und nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einen anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Es waren definitiv mehr als drei. Und heute um 13:30 hat es an meiner Tür geklingelt. Und es waren die Sternsinger. Tatsächlich, das erste Mal, seit ich in Wien lebe, klingeln an meiner Tür endlich die Sternsinger. Ich habe mich so gefreut, wirklich. Es war richtig cool. Und es waren mehr als drei. Und es waren auch damals mehr als drei. Davon gehen eigentlich fast alle Bibelkommentatoren, Theologen aus, dass das mehr als drei waren. Sterndeuter, Magier, man könnte auch sagen Eliteberater von irgendeinem Hof aus Persien oder Babylonien. Davon geht man aus. Die haben Sterne gedeutet, Träume interpretiert, die waren gebildet. Und man vermutet, dass sie sogar die prophetischen und hebräischen Schriften und die Tora kannten. Denn nämlich im 4. Mose steht, ein Stern geht auf aus Jakob. Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, wo sie das gesehen haben, das wird sein. Und sie haben irgendwas gesehen, diese Elite da am Hof, vielleicht, manche denken sogar, wir könnten sogar um die 50 gewesen sein. Eine ganze Karawane, die dann in Jerusalem einmarschiert. Weil ganz Jerusalem, nicht nur Herodes war in Aufruhr, ganz Jerusalem. Also das, nur drei wäre fast ein bisschen wenig, um das hinzukriegen. Wobei auch drei Leute sehr laut sein können. Aber sei mal dahingestellt. Und sie sehen etwas im Himmel. Und manche glauben, es war irgendeine Begegnung zwischen Saturn und Merkur und irgendwas hat sich da im Himmel abgespielt und vielleicht sogar dreimal über das Jahr verteilt. Und sie haben das nicht nur einmal gesehen, dass da im Himmel was ist, sondern öfter. Und ich habe mich dann hineinversetzt, das versuche ich immer regelmäßig, wenn ich die Bibel lese, ist eine gute Empfehlung, sich reinzuversetzen. Ich habe mir gedacht, wie oft haben die wohl so raufgeschaut? Hatten die Nackenprobleme? Wie viel haben die miteinander diskutiert? Siehst du auch, was ich sehe? Was denkst du, was das ist? Findest du auch das so? Wie siehst du das? Also die müssen ja wohl irgendwie geschaut und geredet und geschaut und geredet. Also da muss ja was passiert sein. Und wie viel haben sie Überzeugungsarbeit leisten müssen? Jetzt machen wir uns aber auf den Weg, ihre Sachen packen, irgendwie diese Schätze Haben Sie die von irgendeinem reichen Typen? War das ein anderer König? Von wem hatten die das überhaupt? Hatten die so viel Geld, sich das zu kaufen? Es waren teure Dinge, es war wertvoll. Und dann waren sie ja Tage oder Wochen unterwegs, unbequem, am Kamel. Aua! Also man muss sich ja das einmal auch richtig vorstellen, manchmal bei so Bibelgeschichten. Es war aufwendig, aber irgendwas hat sie angetrieben. Weil sie was gesehen haben, weil sie was hineininterpretiert haben, weil sie es gedeutet haben, weil sie sich die Zeit genommen haben zu deuten. Und diese Einladung, was sie gesehen haben, das, was sie gesehen haben, war eine Einladung für mehr. Es war eine Einladung zu entdecken. Und sie wussten absolut nicht alles, aber es war genug, um sich aufzumachen. Es war genug, um einen Weg zu beginnen, suchen zu gehen. Und es ist spannend, dass in der Bibel alles, was sonst mit Sterne deuten, Magisches, es wird nicht gut geheißen. Das ist eigentlich verpönt. Und genau hier verwendet es Gott, um auf sich zu zeigen. Gott verwendet eine Sprache, die diese Männer verstanden haben. Und darf ich uns vielleicht erinnern, dass Gott auch eine Sprache spricht, die du verstehst. Zeichen verwendet, die aus deiner Welt sind, um sich dir zu zeigen. Weil die Sache ist die, ja, diese Männer sehen etwas, deuten etwas, machen sich auf den Weg zu suchen, aber es ist immer auch Gott, der dich, uns, sie sucht. In Lukas 10 haben wir drei Geschichten, wie Gott sucht. Das Schaf, die Münze und die Söhne. Wenn wir uns Gott nahen, naht er sich auch uns, schreibt Jakobus. Gott ist auch immer der, der uns sucht. Und Gott verwendet alles Mögliche, um sich uns zu zeigen. Die Frage ist, wohin schauen wir? Nehmen wir uns die Zeit zu deuten, was wir da sehen? Was würdest du brauchen, um hinzuschauen und zu deuten? Die Magier, die Sterndeuter, die mussten wahrscheinlich sehr viel über das Jahr verteilt in den Himmel schauen. Sie mussten sich, vielleicht hatten sie auch Geräte, boah, ich habe jetzt geschichtlich echt keine Ahnung. Das ist jetzt ein Fail, wenn ich das sage. Vielleicht hatten sie irgendwelche Geräte, um das zu messen oder da hinaufzuschauen. Aber sie mussten sich die Zeit nehmen, um hinzuschauen und zu deuten. Könnte es sein, dass wir die Zeit nehmen müssen, um hinzuschauen und zu deuten, was Gott zu uns spricht, wie er sich uns zeigt? Erwarte, dass Gott dich suchen geht, dass er sich dir zeigen möchte, dass er sich dir offenbaren möchte. Wisst ihr, manchmal ist eine gute Frage, warum schreibt Matthäus diese Geschichte überhaupt? Das ist überhaupt eine gute Frage, manchmal sich diese Frage zu stellen. Warum schreiben die diese Geschichte? Das ist eigentlich Red Flag. Ja? Sterndeuter, Magier, Männer aus dem Osten. Red Flag. Aber genau sie waren willkommen. Genau sie hat Gott gesucht. Genau sie wollte Gott haben, dass sie Jesus finden. Gott möchte, dass du ihn findest, dass du ihn suchen gehst. Deswegen steht diese Geschichte da. Die Sterndeuter, wohin gehen sie? Natürlich ins Machtzentrum nach Jerusalem. Wo sollte denn sonst der neugeborene König der Juden sein, wenn nicht dort? Ja? Aber er ist da nicht. Er ist da nicht. Sie suchen am falschen Ort. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, ja, ich suche auch oft am falschen Ort. Ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht. Es ist keine Zuggeschichte, aber ich war am Weg nach Bozen zu meiner Schwägerin. Sie hat den 40. Geburtstag gefeiert und ich habe meine Schminksachen eingepackt, wie ich sie immer einpacke. Und ich packe in Bozen aus und meine Schminktasche ist weg. Ja, danke Esther. Face it. Ich habe nach einer Woche musste ich immer noch face it. Ich habe sie bis heute nicht mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie geblieben ist. Und ich muss ja sagen, ich bin eine gute Tante. Ich habe sofort die Kinder beschuldigt, dass die Kinder sie ausgepackt haben und verräumt haben zu Besuch. Haben sie aber auch nicht. Sie ist und bleibt verschwunden. Ich habe inzwischen alles nachgekauft. Ich habe inzwischen alles nachgeschenkt bekommen. Alles ist wieder gut. Aber die Frage bleibt, wo ist dieser Schminkbeutel? Es ist mir ein Rätsel. Und es ist sehr untypisch für mich, weil ich verliere nie was. Und ich finde auch immer alles wieder. I don't know. Aber wir suchen manchmal am falschen Ort. Irgendwann wird es auftauchen und es wird lustig sein, wo sie geblieben ist. Meine Schminktasche. Ich werde euch dann informieren, wo sie gefunden wurde. So, die Sterndeuter suchen diesen neugeborenen König, von dem sie da denken und das so deuten. Sie suchen am falschen Ort, wie wir auch manchmal am falschen Ort suchen. Wir suchen manchmal Dinge am falschen Ort, in Beziehungen, in Finanzen. Wir suchen Sicherheit, wir suchen Friede oder Freude an Dingen, die eigentlich am falschen Ort gefunden werden. Und der Herodes, der war ein ziemlicher Ungustel. Der hat extrem viele Leute umbringen lassen. Seinen Sohn, irgendwelche Frauen. Der hat sich angeblich sogar als Nobody angezogen, ist in der Stadt herumgegangen und wenn jemand über ihn schlecht geredet hat, hat er ihn umbringen lassen. Also leicht paranoid, extrem kontrollierend und eigentlich aus purer Angst geleitet. Und er kriegt natürlich die Krise, wenn der hört von einem neugeborenen König. Und dann lässt er die Schriftgelehrten alle kommen, den Sanhedrin wahrscheinlich, den ganzen, wo alle hohen Priester und Schriftgelehrten drinnen saßen. Und er hat sie gefragt, ja, wo wird denn jetzt euer angeblicher Messias geboren? Und man muss dazu sagen, auch zu der Zeit haben ganz viele gedacht, sie wären der Messias, waren es aber nicht. Und sie sagen, na ja, die Propheten schreiben in Bethlehem. Also in Bethlehem wird er geboren. Und ich finde, das ist eine entscheidende Wendung in dieser Geschichte. Denn bis dahin weiß der Stern den Weg. Aber das Wort Gottes findet sie. Das Wort Gottes findet sie. Die Bestätigung, wo Jesus ist, wo er gefunden wird, kommt nicht aus dem Stern. Es kommt aus dem Wort Gottes. Und ich habe mir gedacht, ich suche oft an den falschen Orten und oft als Letztes klappe ich die Bibel auf, um auf die Idee zu kommen, dort was zu finden. Aber das Wort Gottes möchte dich finden. Das Wort Gottes möchte dir Anleitung geben und Anweisung geben. Es möchte dich auch korrigieren. Es möchte dir Leben spenden. Es möchte dich ermutigen. Das Stern lässt sie suchen, aber das Wort Gottes lässt sie finden. Und ja, der Stern führt sie dann weiter nach Bethlehem, der begleitet sie, aber sie kennen den Weg aufgrund vom Wort Gottes. Und ich finde diese Abbiegung sehr beruhigend, weil das heißt, dass auch wir manchmal falsch abbiegen dürfen. Und Gott findet uns trotzdem. Und Wort Gottes findet uns trotzdem, auch wenn wir mal falsch abbiegen und am falschen Ort suchen. Und es ist super spannend zu vergleichen, wie denn die Leute reagieren auf die Nachricht, dass es einen neugeborenen König gibt. Und ich möchte die These aufstellen, dass in jedem von uns ein kleiner Herodes und auch ein kleiner Schriftgelehrter sitzt. Und vielleicht lassen wir jetzt niemanden umbringen. Und so wie der Herodes, ein bisschen auf crazy und paranoid. Aber Herodes als auch die Schriftgelehrten reagieren. Sie hören ja von den Sterndeutern, da gibt es einen neugeborenen König und auch sie reagieren darauf. Und ich finde, es ist sehr interessant, sich anzuschauen, wie reagieren denn wir auf Jesus? Und ich habe das schon in meiner Weihnachtspredigt gebracht und es beschäftigt mich nach wie vor, dass man auf Jesus nicht reagieren kann. Und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn Leute Anstoß nehmen oder wenn mal der Herodes in uns aufpoppt und sagt, na sicher nicht, den Jesus, den werden wir jetzt gleich mal eliminieren, weil der sagt mir nicht, wie ich mein Leben leben soll. Der wird nicht König sein. Ich bin König von meinem Leben. Das ist der kleine oder manchmal auch größere Herodes in uns. Vielleicht kennst du ihn auch. Der sich bedroht fühlt von was, wer sagt mir, wie ich leben soll? Geht es jetzt hier nur um Regeln oder was? Und vielleicht hast du aber auch manchmal so einen Schriftgelehrten in dir. Ist ja auch spannend, wie die reagieren. Was machen sie? Gar nichts. Die hören, dass es, die suchen diesen neugeborenen König, da kommen Kilometer, die reisen an, haben einen mühsamsten Weg hinter sich und die Schriftgelehrten, die es eigentlich verstehen müssten, bewegen sich keinen Zentimeter. Die reagieren null. Die sind phlegmatisch. Die bleiben, wo sie sind. Die lassen sich nicht bewegen. Die lassen sich nicht in Staunen versetzen. Was, schon wieder Messias? Vielleicht hast du ja auch hier und da einen kleinen Schriftgelehrten in dir, der sich nicht so gerne bewegen lässt. Der sagt, ah ja, wir haben es schon gehört. Na, nichts Neues. Ja, haben wir schon erlebt. Haben wir schon gesehen. War nichts, wird nichts sein. Bleiben wir lieber bei unseren 7 Sachen geordnet. Vielleicht dürfen wir in diesen nächsten Wochen den Herodes in uns und vielleicht auch den Schriftgelehrten in uns konfrontieren. Und glauben, ich glaube, dass wir beide auch von in uns haben. Wir haben oft einen Widerstand in uns. Let's face it. Gott scheut sich davon nicht. Wir scheuen uns dann manchmal und denken, ja, aber ich sollte. Ja, aber ich müsste. Und ich finde die Sterndeuter aber genau deswegen so faszinierend, weil sie haben eigentlich so wenig verstanden. Und trotzdem machen sie sich auf die Suche. Sie lassen sich bewegen, einen Schritt nach dem nächsten. Sie sehen da ein paar Sterne. Sie schauen, sie reden, sie deuten, sie machen sich am Weg, sie biegen falsch ab, sind sie am falschen Ort. Sie lassen sich wieder bewegen und sie machen sich wieder am Weg. Einen Schritt nach dem nächsten. Sind sie in Linie mit wo Gott ist? Sie lassen sich von Gott führen. Sie sind gehorsam. Und das ist mein Gebet für heute, dass wir uns bewegen lassen. Dass wir uns bewegen lassen. Dass wir nicht gleichgültig sind auf das, was Jesus in uns und um uns tut, in der Church tun möchte. Das ist auch mein Gebet, dass wir den Herodes in uns, der widerspenstig ist, der gern die Kontrolle hat, der aus Angst heraus lebt, der sagt, na, sicher nicht, lasse ich mir das von Jesus sagen, dass der vielleicht leiser wird und kleiner wird. Dass wir weitersuchen. Das ist mein Gebet für heute. Und auch fürs neue Jahr, wenn ich ehrlich bin, für jeden von uns. Dass wir uns auf dieses Mehr, auf dieses Näherkommen, auf dieses Weitersuchen einlassen und diesen Widerstand, den wir manchmal in uns haben, überwinden. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Die Sterndeuter werden erfüllt mit großer Freude. Das ist fast nicht zu übersetzen im Deutschen. Schon im Englischen ist es, they rejoice with joy, also so doppelt. Also es ist wie Freude, 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 pure Freude, freudige Freude. Also komplette Übertreibung. Und ich habe mir gedacht, das ist spannend. Das ist eine Freude, die weder der Herodes noch die Schriftgelehrten jemals haben werden, weil sie haben nicht gesucht und haben auch nicht gefunden. Und das ist eine Freude, die nur die haben werden, die suchen, weil die suchen werden finden. Ein frohes neues Jahr. Ich habe heute darüber gedacht, warum wünscht man sich? Was meinen wir eigentlich damit? Kennt ihr so Floskeln, die man halt sagt, weil man sie? Was heißt ein frohes neues Jahr? Ein Freude, mit Freude erfüllt. Ich habe dann gegoogelt, was heißt frohes? Mit Freude erfüllt. Und ich habe mir gedacht, okay, mit ein Freude erfülltes Jahr. Dann habe ich gedacht an die ganzen Umstände, mit denen wir alle unterschiedlich, aber haben wir doch jeder seine Umstände und es ist schwierig. Ein frohes Jahr ist nicht ein problemloses Jahr, sondern ein Jahr, wo ich gefunden werde und wo ich finde. Ein Jesus gefundenes Jahr ist ein frohes Jahr. Trotz Umstände, trotz Dinge, die passieren. Sie haben eine Freude erlebt, weil sie gesucht und gefunden haben. Wow! Und dann kommt etwas, was echt für mich ein bisschen mindblowing ist. Da kommen Männer aus einem Land, um einen Baby-Kleinkind, weil Jesus war kein Baby mehr, war vermutlich schon einige Monate alt, um den anzubeten, auf die Knie zu fallen, sich zu verbeugen. Ist das nicht irgendwie schräg? Und ja, wahrscheinlich war es so eine Kultursache, das hat man damals vielleicht so gemacht. Ich finde es trotzdem schräg. Und anbeten wird im Neuen Testament dasselbe Wort, ist immer und immer wieder, wenn Menschen erkannt haben, wer Jesus ist. Und sie sind vor ihm niedergefallen. Das ist dasselbe Wort wie in der Offenbarung, das sagt, dass wir in Ewigkeit Jesus anbeten, uns vor ihm verbeugen werden. Und etwas, was mich noch gepackt hat, war, sie haben Jesus angebetet, ihm Ehre gebracht, sich verbeugt, ohne dass er ein Wunder für sie getan hat, dass er ein Gebet erhört hat, ohne dass er für sie am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, ohne dass er Wasser in Wein verwandelt hat oder sonst irgendein crazy Ding gemacht hat. Und sie haben sich trotzdem vor ihm verbeugt. Boah. Und wir machen das oft erst dann, wenn wir etwas von Jesus bekommen haben. Aber sie haben gar nichts bekommen. Sie geben hin. Und dann habe ich auch daran gedacht, haben sie überhaupt verstanden, wer Jesus ist? Und dann habe ich an mein Leben gedacht und vielleicht geht es dir auch so, ich verstehe manchmal immer noch nicht genau, wer Jesus ist. Also ich denke schon, dass ich es verstehe, aber manchmal komme ich zu dem Punkt, wo ich genauso denke, eigentlich weiß ich immer noch gar nichts. Und es ist so unglaublich. Und trotzdem können wir uns verbeugen und sagen, wer, und zumindest in diesem Moment das bisschen, was wir verstehen, wer er ist, unser Leben ihm bringen. Uns vor ihm verbeugen. Das heißt, Ich bin nicht König, er ist König. Ich bin nicht so wichtig, er ist wichtig. Und sie halten nichts zurück, weder mit dem Körper noch mit dem, was sie haben. Sie bringen ihre Geschenke mit. Und dann habe ich mir auch so wieder vorgestellt, wie ich mir das halt so vorstelle, ob irgendwie die Maria aufpassen musste, dass der Jesus nicht den Weihrauch in den Mund nimmt oder ob er sich mit dem Gold irgendwie, weiß ich nicht, gegen den Kopf haut oder ist Jesus gekrabbelt, hat sich Jesus versteckt vor diesen komischen Männern, die da auf einmal aufkreuzen, weil manchmal sind ja Kinder ein bisschen schüchtern, oder hat er sie angelächelt oder wie war wohl diese Szene? Ist er am Boden rumgekrabbelt oder hat er auf den Popo gerutscht, wie halt manchmal auch Kinder machen, oder hat er sich versucht aufzustellen oder das lustig. Und sie geben ihr Wertvolles ab. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und es gibt viele Interpretationen in diese Geschenke hinein. Und dass das Gold steht dafür, dass Jesus eben König ist, und Weihrauch steht für den priesterlichen Dienst von Jesus und dass er der eigentliche Hohepriester, der wirkliche Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist und diesen Weg bahnt zwischen Gott und den Menschen, und dass Myrrhe, das als Salböl für die Bestattung verwendet wird, eigentlich ein prophetisch voraussagt für das Leiden und Sterben von Jesus. Also da gibt es sehr viel Interpretation in, warum sind diese drei Geschenke und was steckt da dahinter? Und ich glaube, das darf man auch, sich darüber Gedanken machen. Aber das, was ich heute uns fragen möchte, ist, was ist das Kostbare, das du Jesus geben möchtest? Was hast du mit? Was ist in deiner Box? Was ist in deinem Herzen? Was möchtest du ihm öffnen? Was möchtest du ihm bringen, ohne dass er vorher etwas tun musste? Sie sehen Jesus ganz am Anfang und doch geben sie das, was sie haben, und beugen sich vor ihm. Und vielleicht ist das, was du Jesus geben möchtest, genau dieses Herodianische in dir. Das Gold, das zu sagen, okay, Jesus, ich möchte dich noch mehr König sein lassen in meinem Leben. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Oder vielleicht ist es der Weihrauch und du sagst, boah, ich muss echt einen neuen Schritt vielleicht wagen und meine Schätze im Gebet bringen. Wie wir es auch die nächsten 2 Wochen tun werden. Welche Schätze möchtest du im Gebet bringen? Was ist dir so wertvoll? Welche Menschen, welche Situationen, welche Umstände in dieser Stadt, dass du sie öffnen möchtest zu Jesu Füßen? Was ist die Myrrhe? Was ist vielleicht auch das Leid, der Kummer in deinem Leben? Was ist das Klagen in deinem Leben? Auch das ist kostbar und ein großer Schatz, den nicht zu verstecken, sondern ihm zu bringen. Das Team kann dazukommen. So, die Sterndeuter haben alles hingebracht, sie haben sich verbeugt, haben vielleicht gespielt mit Kleinkind Jesu. Und dann schlafen sie ein, wo auch immer, steht nicht. Und sie haben einen Traum in der Nacht. Und da wird ihnen gesagt, dass sie nicht mehr am selben Weg zurückgehen sollen, wie sie gekommen sind. Und ich glaube, dass das auch eine Inspiration für manche von uns ist, dass wenn wir uns am Weg machen, Jesus zu finden und wir ihn ein Stück weit gefunden, verstanden, gesehen haben, dass wir dann nicht mehr umkehren können. Dass wir dann nicht mehr am selben Weg bleiben können, wie wir gekommen sind. Dass wir einen neuen Weg einschlagen müssen. Und ich glaube, dass für viele von uns, und ich meine jetzt gar nicht, boah, wir müssen, ich will überhaupt nicht in eine, Neujahrsvorsatz, ich will überhaupt nicht in diese Richtung von, ich muss jetzt das machen und jenes machen und überhaupt und außerdem. Aber vielleicht gibt es Dinge, gewisse Muster in deinem Leben, gewisse Ansätze, wo du weißt, hey, das ist, wenn ich auf diesem Weg zurückgehe, dann endet das nicht gut. Dann endet das nicht gut, dann ist das nicht lebensspendend. Und sie wussten, hey, wir müssen auf einem anderen Weg gehen. Und sie waren auch da wieder gehorsam. Sie haben sich auch da wieder leiten lassen. Und sie haben auch da wieder reagiert, was Gott sagt. Schritt für Schritt. Und ich möchte uns einladen, jetzt am Schluss für dich zu überlegen, was ist das, wo ich hinschauen möchte? Wo suche ich? Wie möchte ich auf das, was ich da sehe, reagieren? Möchte ich weitersuchen, nachfragen, lesen? Mich weiter am Weg machen? Möchte ich mit Freude erfüllt werden? Ist vielleicht meine Reaktion auf das, was ich sehe, was Jesus in meinem Leben tut, vielleicht ihn anzubeten, ihm Ehre zu bringen, Ehre, wem Ehre gebührt, ihm unsere Geschenke zu bringen, die Schätze zu bringen, unseren Kummer zu bringen, unsere Freude zu bringen? Ist es vielleicht zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du noch mehr König wirst und ich noch weniger Herodes? Ich möchte raus aus der Gleichgültigkeit. Ich möchte raus aus dem, dass es mich nicht mehr berührt. Oder vielleicht ist es auch, nicht mehr denselben Weg zurückzugehen, sondern den neuen Weg einzuschlagen. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Wir werden einfach in eine Zeit von Gebet gehen. Wir werden auch ein Lied singen. Und nach dem Lied werden vier Personen hier vorne sein. Und wir möchten jedem von euch die Möglichkeit geben, dass wir fürs neue Jahr beten. Wir haben empfunden, irgendwie wäre es schade, wenn wir heute rausgehen und wir haben nicht füreinander gebetet fürs neue Jahr. Und ich lade dich ein, vielleicht jetzt für diesen Moment deine Augen zu schließen, deinen Fokus auf Jesus zu richten. Ich danke dir, Gott, dass du uns zeigst, wie du dich zeigst. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wie wir dich schauen können, wie wir dich deuten können. Vater, ich danke dir, dass du uns die Werkzeuge dafür in die Hand gibst, dass wir fähig sind zu interpretieren und zu deuten, was du sagst, was wir sehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst und bewegst. Und dass jeder hier in der Lage ist, einen Schritt zu dir zu machen. Ich danke dir, dass du jetzt die Hindernisse wegnimmst. Und wir fähig sind, einen Schritt zu dir zu machen, was auch immer es ist. Ich danke dir, dass du dich offenbarst, jeder Person hier im Raum und am Livestream. Dass du uns zeigst, was ist es, wie wir reagieren sollen. Ist es weniger Herodes? Ist es weniger Schriftgelehrten? Ist es noch mehr Suchen, noch mehr Fragen? Ist es vielleicht mehr, sich dir hinzugeben? Oder ist es vielleicht, einen anderen Weg einzuschlagen? Oder ist es vielleicht, dir ein Geschenk zu bringen heute? Und ich lade dich ein, das, was auch immer es gerade ist, während wir jetzt das Lied singen, die Musik verhallt, dass du das Jesus hinhältst, dass du deine Hände aufmachst und du bist mit ihm in diesem Moment, unabgelenkt von den anderen Menschen hier im Raum, du und er, was er sprechen möchte, wie du es deuten darfst, wie du reagieren möchtest auf das heute. Thank you.